Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Publizist und Schriftsteller Matthias Greffrath. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Frenzel. Ich habe extra nochmal die Agenturen gecheckt. Es gibt zur Stunde keine weiteren Rücktritte oder Rückzüge. Ist ja auch mal ganz okay nach diesen letzten Tagen. Oder hätten Sie jetzt noch irgendeinen Wunsch, irgendjemand, der noch zurücktreten müsste?
Eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, bevor jetzt noch jemand zurücktritt, sollten die Leute mal über Programme reden. Das wäre schon mal ganz schön, weil über Programme habe ich in den letzten 14 Tagen nichts gelesen, sondern nur über Personen.
Okay, vielleicht können wir Personen und Programme und wofür sie stehen und was sie versprechen ja zusammenbringen.
Ja, und dann wissen wir auch am Ende dieser Unterhaltung vielleicht, wer jetzt noch zurücktreten sollte.
Und vielleicht wissen wir am Ende dieser Unterhaltung, wer der nächste Bundeskanzler sein sollte.
Mal sehen, was Sie für einen Tipp haben.
Ich habe einen. Wir werden uns auf jeden Fall gleich erstmal damit beschäftigen, wer möglicherweise nicht der nächste Präsident der Vereinigten Staaten ist, aber zumindest mal der Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden könnte. Das ist unser Thema hier. All das in 30 Minuten Podcast. Es ist ein alter Bekannter aus dem letzten Präsidentschaftswahlrennen, den wir wieder ganz oben auf die Zettel schreiben sollten. Bernie Sanders, der Mann, der damals schon Hillary Clinton das Leben schwer gemacht hat, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet. Dieser Sanders hat die Vorwahl der US-Demokraten in New Hampshire gewonnen. Darüber sprechen wir. Aber bevor wir das tun, Herr Greffrath, eine kleine Übung. Es gibt da ja diesen Shootingstar aus Indiana, bei dem auch die Amerikaner selbst noch ein bisschen üben müssen, wie er eigentlich wirklich heißt.
Mayor Pete Buttigieg.
It's pronounced Pete.
Buttigieg.
Buttigieg.
Buttigieg. I always say his name wrong.
Buttigieg.
Buttigieg. And it's definitely not Buttag.
Peter Buttag, the mayor of Indianapolis.
Boot, edge, edge. Say edge like the edge of a building. Edge, edge. Buttigieg, edge.
Der letzte war, haben Sie es erkannt, Donald Trump.
Ich glaube, Buttigieg ist, glaube ich, das Richtige, aber der kleine Zusammenschnitt zeigt natürlich, wie das Showbusiness überhand genommen hat.
Er selbst sagt ja einfach, nennen Sie mich Pete, aber gut, wir sagen Pete Buttigieg. Interessant, diesen Namen muss man sich auf jeden Fall merken. Dieser Pete Buttigieg ist jetzt in New Hampshire nur Zweiter geworden, nach Bernie Sanders. Dieser Mann Mitte ist ein gutes Stichwort, aber auch noch relativ jung, 38 Jahre. Beide, Buttigieg wie auch Sanders, haben eins gemeint, sie sind weit weg vom Establishment.
Sie sind weit weg vom Establishment. Sanders, würde ich mal sagen, ist ein auf deutsche Verhältnisse zugespitzt ein zentristischer Sozialdemokrat. Ich meine, sein Hauptpunkt ist, die Krankenversicherung wieder einzuführen. Da können wir ja noch drüber lachen hier. Mhm. Beziehungsweise die verteidigen wir eher, als dass wir sie einführen wollen.
Ja, aber wir sehen natürlich auch, wie ein Obama schon mit zaghaften Versuchen an der amerikanischen Öffentlichkeit auch weitgehend gescheitert ist.
Das ist Kommunismus. Was wir in Europa haben, ist sowieso Kommunismus. Ich erinnere mich an meine Amerika-Aufenthalte im Mittleren Westen. Der Buttigieg, der ist, sagen wir mal, von der Politik her wahrscheinlich mit Hillary Clinton so ein bisschen zu vergleichen. Also er ist liberaler, er ist die linksliberale Mitte und der Sanders ist ein bisschen weiter nach links gerückt. Ich denke, der Buttigieg wird wahrscheinlich in Amerika nicht so richtig durchkommen. Das heißt, ich glaube nicht, dass er so viel finanzielles Backing hat wie die anderen. Und das andere ist, man wird ihn wahrscheinlich ein bisschen jung finden, nachdem man sich so an die alten Männer gewöhnt hat.
Jung und unerfahren. Die anderen Bewerber sind ja wirklich meistens in den 70ern schon, in dem Lebensjahrzehnt. Unser Korrespondent in Washington, Thilo Kössler, hat heute Morgen schon, es ist ja erst die zweite Vorwahl, schon eine interessante kleine Vorfestlegung gemacht, dass er große Chancen sieht, dass Bernie Sanders wirklich der Gegenkandidat für Donald Trump wird im November. Können Sie da mitgehen gedanklich?
Ich kann da gedanklich mitgehen, aber in Amerika ist es alles unvorhersehbar. Ich denke, Bernie Sanders hat ja den großen Vorteil, dass er komischerweise die jungen Menschen sehr anzieht.
Sie sagen komischerweise, weil er selbst so alt ist?
Er ist 78, Biden ist 77 und der New Yorker Milliardär Bloomberg ist 78, also das ist ja wirklich die Gerontokratie, das sind ja älter als die Chinesen inzwischen. Ich glaube, ob der Sanders durchkommt, wird davon abhängen, ob die jungen Linken, über die wir leider mehr erfahren als über die deutschen jungen Linken und über die deutschen jungen konservativen Linken, ob die es schaffen, sozusagen mit Internet und Facebook und was weiß ich allem zu mobilisieren. Programmatisch her ist er natürlich der konturierte Gegenkandidat gegen Trump, Wobei ich denke, Trump wird sich eher Sanders wünschen, weil Trump auf die vulgäre Karte setzt.
Mhm. Ich hätte jetzt nach allen Regeln der politischen Kunst, wie wir sie früher hier so mal gelernt haben, Wahlen werden in der Mitte gewonnen, würde ich tendenziell immer sagen, oh, Vorsicht mit Kandidaten mit zu starkem Profil, in dem Fall Bernie Sanders mit einem zu stark linken Profil, weil man dann eben genau die Leute möglicherweise nicht erreicht, die man in der politischen Mitte, die enttäuschte Republikaner, Leute, die Trump eben doch zu vulgär finden, am Ende nicht erreicht. Aber ich weiß nicht, ob das noch gilt, diese Logik, und ob nicht vielleicht wirklich die bessere Antwort darin besteht, dann lieber jemand zu wählen mit einem klaren programmatischen Profil.
Ja, es gilt ja so vieles nicht mehr. Wobei in Amerika muss man mehr noch als bei uns. Wir haben ja immerhin noch die Anstalt, in der wir sitzen, und einige andere öffentliche Medien und Qualitätsmedien. In Amerika spielen natürlich die Medien eine wesentlich größere Rolle. Und bei Sanders, ich denke nicht, dass er so die totale oder die ausreichende Medienunterstützung kriegt. Denn das liberal-moderne Establishment, also so was weiß ich, die Amazon gehörende Washington Post, die wird ihn mit Sicherheit nicht unterstützen. Die wird möglicherweise eher mit Herrn Bloomberg sich zusammensetzen.
Der ja selbst erst später einsteigen wird in das
Rennen. Der wird später einsteigen, und natürlich Bloomberg, das fände ich nun sehr interessant. Also der Sieg, ob dann das Vulgäre gegen das wirklich Reiche siegen kann. Der Bloomberg will ja seinen Wahlkampf selbst finanzieren. Ich finde, es wäre sinnvoller und auch demokratischer und vielleicht so ein bisschen von der Gelddemokratie Amerika wegbewegende, wenn Herr Bloomberg Fox News kaufen würde und einen jüngeren Kandidaten unterstützen. Damit täte er, glaube ich, der amerikanischen Demokratie einen größeren Gefallen. Denn ich habe heute Morgen mir mal angeguckt, was auf Fox News inzwischen passiert.
Okay.
Offensichtlich meint der Trump, der ja da die besten Beziehungen hat, dass Bloomberg der gefährlichere Kandidat für ihn ist. Denn Bloomberg wird auf Fox News inzwischen als Rassist, als autoritärer, weißer Suprematist, der einen Krieg auf die Minderheiten angezettelt hat in New York, mit dubiosen Clips fertig gemacht. So weit sind wir Gott sei Dank noch nicht hier.
Okay.
Dass das Fernsehen entscheidet.
Ja, dass das Fernsehen entscheidet und überhaupt, wie man auch politisches Personal findet. Gestern saß Albrecht von Lucke, der Politologe, auf dem Platz, auf dem Sie heute sitzen, der auch sagte, naja, dieses Vorwahlverfahren, das ist auch dann problematisch, wenn man nicht so starke Kandidaten hat, weil die sich gegenseitig noch die Füße wegziehen. Am Ende Donald Trump der strahlende Gewinner sein könnte. Tja, schauen wir mal. Es passt auf jeden Fall besser zur amerikanischen politischen Kultur als zur deutschen, so ein Vorwahlreigen. Ich glaube, das kann man so mit im Vergleichsblick auf die SPD sehen.
Naja, ich finde ja eigentlich gut, ich meine, da geht es um den Kandidaten, und die SPD hat sich fertig gemacht damit. Eigentlich finde ich ja die Vorwahlen, gerade angesichts der Tatsache, dass wir im Grunde ja sowas wie, wir haben Extremismus, aber wir haben auch Mainstreamismus. Das heißt, diese Parteien der Mitte, die sich sozusagen überhaupt nicht mehr bewegen, weil sie sich gerade darin erschöpfen, das Existierende zu verwalten. Da wäre es natürlich für uns gar nicht so schlecht, wenn in den einzelnen Wahlbezirken auch Kandidaten von außen eine Chance hätten, in diese Parteien einzubrechen. Die Parteien selbst tun sich ja furchtbar schwer, sich zu öffnen. Es wird ja immer wieder der Anlauf gemacht und immer wieder scheitert er. Aber eigentlich ist so ein Vorwahlverfahren klasse. Alles hat seine Gefahr. Die Gefahr ist da, das Geld.
Großes Thema weiterhin, wie geht's weiter mit der CDU nach Annegret Kramp-Karrenbauers Rückzugsankündigung? Zentrale Frage, wer soll's machen? Da fallen nach wie vor allem drei Namen, wenn wir jetzt mal vom CDU-Vorsitz ausgehen. Friedrich Merz, der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Gesundheitsminister Jens Spahn. Herr Greffrath, jetzt ist das so ein bisschen die Frage, ist das ein ordentliches Tableau, aus dem die CDU auswählen kann, oder würden Sie sich überzeugendere Kandidaten wünschen?
Also bevor wir jetzt über Kandidaten reden, würde ich sagen, Söder hat natürlich recht, wenn er sagt, wir sollten jetzt zunächst mal über die Programmatik reden. Da gibt es ja auch noch ein paar wenige Stimmen, die sagen, nicht gleich in die Personalie rein. Wir als Medienmenschen lieben natürlich die Personalien. Mhm. Klopf, klopf, schuldbewusst.
Oh, okay, dann machen wir es mal in der Reihenfolge. Dann sagen Sie mal, was ist denn die zentrale Botschaft, das zentrale Thema, das die CDU dann jetzt nach vorne nehmen sollte, um dann zu gucken, wer dazu passt?
Ich meine, die bezieht sich ja immer auf diesen Dreiklang. Wir sind konservativ, christlich-konservativ, wir sind liberal. Und wir sind, was war das dritte, komme ich jetzt gar nicht mal drauf. Also drei Säulen.
Ich glaube, das sozial, heißt, ne?
Das ist das christlich-soziale.
Ja.
Und die kriegen ja wie die SPD ihren Markenkern konservativ, Familie, Mittelstand, kriegen sie ja nicht mehr zusammen mit ihrer Industriepolitik. Das geht schon eine ganze Weile so. Das Problem hat ja die SPD als Volkspartei auch. Ich glaube, diese beiden Volksparteien konnten diese unterschiedlichen Zielvorstellungen Bei der SPD war es Demokratie und Sozialismus. Liberalismus ist das dritte bei der CDU. Sie konnten es zusammenbringen, solange sozusagen die Wirtschaft brummte. Da konnte man alle programmatischen Unterschiede, die auch mit unterschiedlichen Gruppen verbunden sind, durch wachsenden Wohlstand kompensieren. Man musste sich also nicht streiten. Das heißt, die CDU muss sich jetzt zum ersten Mal überlegen, und das hat sie seit 2007 überhaupt nicht mehr gemacht, was eigentlich ein moderner Konservatismus ist. Ich sag mal ein Beispiel. Ja. Familie, der große Wert Familie. Was ist Familienpolitik im 21. Jahrhundert? Familienpolitik im 21. Jahrhundert mit all diesen alleinerziehenden Müttern und diesen unterschiedlichen Milieus heißt billige Mieten, ein fantastisches Bildungssystem und Vollbeschäftigung, sodass die Familie sich selbst ernähren kann. Das wäre Familienpolitik im 21. Jahrhundert. Das hat die CDU aber eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm. Könnte man jetzt buchstabieren.
Aber da könnte man gleich zwei Dinge aufmachen. Erstens, Sie hatten Ursula von der Leyen als Familienministerin, die sowas wie ein Elterngeld eingeführt hat. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, könnte man jetzt auch ganz wunderbar zur SPD-Programmatik machen.
Aber beide haben es offenbar nicht geschafft, gegen die Fliehkräfte der Wirtschaft eine solche Politik durchzusetzen, mit der Begründung, wenn wir das machen, dann sind wir international nicht mehr konkurrenzfähig. Das heißt, ich denke, man muss von der Ökonomie her versuchen, neu zu bestimmen, was ist drin, was kann man machen und wie muss Politik stärker werden, um diesen entgleisten Kapitalismus wieder einzuzäunen.
Und jetzt mache ich es mir als Journalist jetzt wieder einfach und frage mal, wer kriegt das denn hin?
Ich erinnere mich teils gern, teils ungern an Franz Josef Strauß, der es immerhin hingekriegt hat, eine industriepolitische Modernisierung mit extrem lederhosenmäßigen Werten in Bayern zu verbinden zu einem kohärenten Ganzen. Und ich beobachte mit Interesse, wie Markus Söder seit anderthalb Jahren immer grüner wird, auch unter dem Druck von Konservativen wie Grünen in Bayern, die diese Bienengeschichte in Gang gesetzt haben. Ob er da wirklich was gelernt hat oder ob er ein geschickter Anpasser ist oder ob er jemand ist, der die Zeichen der Zeit erkannt hat, müsste ich jetzt in seine Seele kriechen. Aber ich glaube, diese Fähigkeit zur Integration von grünem, klimaschützendem, mittelständischem Zeitgeist und einer Nähe zu den relevanten gesellschaftlichen Gruppen, sprich Industrie, das würde ich so jemandem wie Söder, der ja auch ganz starke populistische Fähigkeiten hat oder Fähigkeiten hat, sich populär auszudrücken. Außerdem hat er Humor, anders als viele andere. Dem würde ich so etwas zutrauen. Und die Tatsache, dass ich glaube, heute Morgen ein CSU-Politiker oder Sprecher gesagt hat, wir wollen doch erstmal warten, bis die CDU ihre...
Ich kann es Ihnen direkt einspielen. Das war Markus Blome, der CSU-Generalsekretär, der nämlich so die Reihenfolge beschrieben hat, wie sie sein müsste.
Die Frage des Parteivorsitzes, die muss die CDU logischerweise für sich beantworten. Da hat die Schwesterpartei keine Ratschläge zu geben. Die Frage der Kanzlerkandidatur, die ist davon zunächst mal separat zu sehen. Und diese Frage werden CDU und CSU gemeinsam beantworten. Das kann am Ende natürlich auf dieselbe Person hinauslaufen, aber es muss nicht zwangsläufig.
Also Markus Blume, der CSU-Generalsekretär.
Ja, und der andere Markus hat ja sehr leicht verdeckt gesagt, meine Kernaufgabe ist einstweilen in Bayern, glaube ich.
Also wo liegt die Betonung? Auf einstweilen oder auf Bayern?
Oder auch auf Kernaufgabe. Ich meine, Kernaufgaben, die können sich ja mit nach Lage der Dinge dann auch ändern.
Aber Herr Greffer, das finde ich schon mal interessant, Sie als, ich glaube, das darf ich sagen, linker Publizist, dass Sie also mit der Idee, ein CSU-Kanzlerkandidat im Jahr 2020 kein Problem haben, sondern sich damit am ehesten anfreunden können. Das beschreibt nämlich eigentlich auch sehr gut, wie sich diese Republik verändert hat.
Naja, anfreunden. Weiß ich, würde ich so, also weit würde ich mich jetzt nicht treiben lassen. Aber sagen wir mal so, Söder ist aufgrund seiner Fähigkeiten, die ich eben genannt habe, aufgrund dieses Profils wahrscheinlich für eine schwarz-grüne Koalition geeigneter als jedenfalls als der Privatflieger Friedrich Merz, der mit Greta überhaupt nichts anfangen kann und auch in der Ökologie, denke ich, überhaupt nichts begriffen hat. Die CDU wird sich, wenn, dann nur sehr ungern auf Laschet einigen, weil das ist im Grunde die Fortsetzung von Merkel und da wollen sie ja gerade brechen. Und Spahn, denke ich, ist zu jung. Ich glaube, Söder kann aufgrund seiner Statur einfach, könnte er, wenn der jetzt ein Bündnis eingeht mit jungen Menschen in der CDU und in der CSU, nehmen wir mal als Spitzmarke Diana Kimmert.
Die
einen sehr modernen Konservatismus im Buch und Wort und als Unternehmerin repräsentiert. Oder auch so jemand wie Yvonne Marquas oder so.
Da stehe ich jetzt auch
Regionalpolitikerin, also die mit jungen Leuten sich umgibt, dann könnte der für die Grünen sehr gefährlich werden und dann würde nicht Robert Habeck, sondern er Kanzler.
Okay, das heißt, jetzt haben wir schon mal den Kanzlerkandidaten CDU-CSU bestimmt. Muss trotzdem noch einer den CDU-Vorsitz machen? Sagen Sie jetzt Diana Kinnert, das wäre auf jeden Fall eine Nachricht, das würde Sie freuen, die ist ja auch dann irgendwann hier bei uns zu Gast.
Naja, ich denke, die ist noch ein bisschen zu jung. Ich würde mal sagen, nach Lage der Dinge, wenn sie unentschieden bleiben, dann werden sie sich auf Laschet einigen, obwohl mein lieber und geschätzter Kollege Heribert Prantl sich heute Morgen als Astrologe betätigt hat und gesagt hat, also von denen keiner, dann hat er die abgewatscht mehr oder weniger und hat gesagt, ich setze auf Stefan Habart. Das ist sowas wie der Buttigieg in Amerika, ein Name, den wir bis gestern noch nicht kannten, der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Also wenn die drei Nordrhein-Westfalen sich gegenseitig neutralisieren, dann kann es natürlich sein, dass da wirklich auch einer aus der zweiten Reihe kommt. Aber auf einen unter 35 komme ich jetzt erstens nicht, außer Diana Kimmert. Ach, so weit sind wir dann doch noch nicht, weil wir, wie gesagt, uns mehr für New Yorker Senatorinnen unter 30 interessieren, als unsere eigenen jungen Leute.
Okay. Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages und da ist es erneut die katholische Kirche, die für Nachrichten sorgt. Deshalb ist neben meinem heutigen Gast, dem Publizisten Matthias Grefrath, jetzt auch unsere Kirchenexpertin Friederike Sittler mit am Tisch. Der Papst hat sich vor einer knappen halben Stunde zum Zölibat erklärt. Nicht nur zum Zölibat, das ist vielleicht schon die journalistische Verkürzung, aber das ist eines der zentralen Themen, also dem Verbot der Heirat für Priester. Da lag in der Luft, dass es eine Lockerung geben könnte für entlegene Gebiete im Amazonas. Aber nein, Friederike Sittler, das wird es nicht geben.
Zumindest schreibt er es nicht. Der Papst pflegt allerdings an solchen Stellen auch keine Pressemitteilungen herauszugeben. Er redet allenfalls mal mit Journalistinnen und Journalisten in Flugzeugen oder bei anderen Gelegenheiten. Hier handelt es sich um ein nachsynodales Schreiben, dessen Veröffentlichung angekündigt war. Und das sind 50 Seiten, die wir jetzt natürlich alle in der halben Stunde nicht ganz exakt lesen konnten. Aber darin finden sich die verheirateten Männer, die sogenannten Viri Probati, die dann zu Priestern geweiht werden könnten, nicht. Er lässt es also aus. Deswegen die Schlagzeilen jetzt. Nein, der Zölibat wird nicht gelockert. Wenn man sich das Dokument aber versucht, etwas genauer anzugucken, dann macht er schon wieder, aber es ist typisch Franziskus, so ein paar Öffnungen doch möglich. Also er sagt dann, lest doch mal das ganze Schlussdokument von der Amazonas-Synode. Die wissen das eigentlich viel besser. Und darin war tatsächlich gesagt worden, es müssten auch die Viri Probati geweiht werden können. Und dann sagt er sowas wie, diese Situation erfordert mutige Antworten der Kirche. Wir müssen den kirchlichen Dienst so gestalten, dass häufiger Eucharistiefeiern möglich sind. Und es muss der Kühnheit des Geistes Raum gegeben werden. Das ist ein typischer Papst. Also 50 Seiten, die sich allerdings auch am Anfang eher um soziale und ökologische kümmern. Und da ist auch der Papst wieder der Gegenspieler des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro.
Mhm. Er hat ja so eine Aufweichungsstrategie im Grunde. Das war ja schon bei der Enzyklika Laudato Si zu spüren, dass er im Grunde in den Fußnoten sogar, die waren sozusagen schön verteilt über alle 5 Kontinente, im Grunde versucht er ja das Dogma aufzuweichen, indem er sagt, wir regionalisieren diese Probleme mal. Sollen wir doch mal ein bisschen experimentieren? Ich mache euch mal Mut. Wenn ihr zu viel experimentiert, dann werde ich klingeln und sagen, so weit geht's nicht. Aber wahrscheinlich kann man das in so einer Kreml-ähnlichen Veranstaltung wie dem Vatikan auch nicht anders machen.
Das ist ein scharfes Wort, Kreml-ähnlich, oder?
Naja, Astrologie haben wir in beiden Fällen, nicht?
Also ich würde mal sagen, tatsächlich, wenn er jetzt gesagt hätte, ab sofort dürfen verheiratete Männer geweiht werden, wenn sie denn Viri Probati sind, dann hätte er einen Sturm der Empörung innerhalb der katholischen Kirche geerntet. Und das will er natürlich nicht. Ich meine, wir würden dann vielleicht jubeln aus westlicher Perspektive, aber es ist eine Weltkirche und er macht genau das, dass er immer sich diplomatisch auf diesem Parkett bewegt und mal guckt, er triggert das so ein bisschen an und dann mal gucken, wie sie reagieren, welche Möglichkeiten da sind. Und was sehr eindeutig ist in diesem Dokument, soweit ich es in den ersten Minuten jetzt gesehen habe, er stellt sich an die Seite der Befreiungstheologie, die es ja schon jahrzehntelang gibt. Er stellt sich auf die Seite der Armen. Er stellt sich auf die Seite derjenigen, die sagen, ja, übrigens darf Kirche auch anders gelebt werden in den jeweiligen Ländern. Also die sogenannte Inkulturation des Evangeliums. Und wenn man indigene Symbole hat, muss das nicht unbedingt Götzendienst sein. Da unterscheidet er sich sehr von seinem Vorgänger, der davon wenig hielt.
Aber das sind ja alles letztendlich, wenn auch versteckt, verklausuliert, aber doch Aufweichungen, die da drin stecken. Und jetzt gibt es zwei Pole, die ich da sehe. Diejenigen, die sagen, genau das stellt die Autorität dieser katholischen Kirche in die Frage. Und es gibt dann die anderen, die sagen können, bitteschön, soll das alles gewesen sein? Habt ihr gerade wahrscheinlich aus einer europäischen, westlichen Perspektive gesagt, warum tut ihr euch so schwer? Habt ihr eigentlich den Eindruck, Gleichberechtigung ist so eine Mode, die auch irgendwann wieder vorübergeht?
Aber gibt es ja ansonsten eine weltweit umfassende Organisation, die genau diesen Spagat immer wieder versucht hinzubekommen. Also wenn wir uns die UN-Vollversammlung angucken, wissen wir ja auch, dass da die Pole oftmals sehr weit auseinander sind. Und der Papst spricht jetzt wieder vom Geist des Dialogs. Also es ist wirklich ein pastorales Schreiben. Er wirbt um die Seinen und sagt, Leute, hört dahin, kümmert euch, ich kann das nicht für euch lösen. Ihr vor Ort müsst ganz viel da auch entwickeln. Das ist eine Freiheit, die es unter früheren Päpsten so nicht gegeben hat. Also insofern kann man das positiver ableiten. Aber natürlich werden die Schlagzeilen jetzt wieder ungeheuer negativ sein. Die katholische Kirche schafft es immer noch nicht und sie öffnet sich nicht und so weiter.
Also mir hat das mal einer erklärt und das hat mir sehr eingeleuchtet. Einfach mit dem einfachen Satz, wenn der Papst jetzt sagen würde, es können auch Frauen Priester werden, dann würden ihm 800 Millionen Afrikaner wahrscheinlich austreten, von der Rolle gehen, rebellieren oder sonst was. Also das ist ja ein bisschen, jetzt komme ich noch, nicht nur Kreml, sondern auch ein bisschen wie Siemens. Man hat Kunden weltweit. Ja. Man hat Kunden weltweit und man darf sie alle nicht verprellen. Und man muss sozusagen die mit den Haushaltsmixern muss er bedienen und die mit den Atomkraftwerken.
Ja, aber jetzt und selbst in Deutschland ist es ja so, da würden ihm ja auch welche
von der Stange gehen. Aber jetzt denke ich an die deutschen Kunden, vielleicht nicht die deswegen von der Stange gehen, sondern andersherum. Wir haben Diskussionen oder auch Entscheidungen, dass wir Männergesangsvereinen die Gemeinnützigkeit aberkennen von höchster politischer Ebene, der Finanzminister. Kümmert sich höchstpersönlich um diese Entscheidung, weil man sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben eine katholische Kirche, die Frauen bestimmte Ämter nicht erlaubt und noch nicht mal die Heirat erlaubt, also noch nicht mal erlaubt, Ehefrau eines Priesters zu werden. Und für diese Institution ziehen wir sogar die Kirchensteuer ein. Das knatscht ganz schön mit Artikel 3 des Grundgesetzes.
Naja, das ist dann wieder die Religionsfreiheit zum anderen und dass die Kirchensteuer ist ein Service des Staates, für den die Kirchen beide auch bezahlen. Also das muss man dann wieder auseinanderhalten. Ich weiß, dass es in der Debatte immer zusammengezogen wird. Also die Kirche könnte sich dagegen entscheiden, das vom Staat machen zu lassen und der Staat könnte den Service nicht mehr anbieten. Übrigens, andere könnten das genauso beantragen. Also das würde ich mal sagen, ist eine Sachebene, über die man sich auseinandersetzen kann.
Ich denke doch auch, das ist eine Frage an Sie, wenn die deutschen Kardinäle, Bischöfe, was auch immer jetzt sagen würden, wir machen bei uns in die Richtung. Das würde doch zu dem passen, was Sie eben gesagt haben, zu dieser Ermutigung, regionale Vorstöße zu machen.
Allerdings ist genau damit der Marx ja offensichtlich ganz schön auf den Bauch.
Wir haben das Problem ja auch. Wir sind ja auch nicht die Progressiven.
Weil er dann so viel Gegenwind bekommen hat, eben von den Konservativen innerhalb auch der Deutschen Bischofskonferenz, dass es wirklich nicht mehr feierlich war und ist. Also deswegen, da sind die Pole auch weiter auseinander.
Kardinal Marx,
nicht so, als wenn alle der Meinung wären. Auch übrigens Frauen in der Kirche sind nicht alle der Meinung, dass sie mehr Rechte bräuchten. Also es ist differenziert, muss man auch differenziert betrachten. Es eignet sich immer so schön, von außen dann die Kirche erstmal zu kritisieren und zu sagen, die sind immer noch nicht so weit. Das mache ich auch gerne, sie kritisieren, aber man muss auch sagen, wo die Schwierigkeiten liegen.
Naja, aber es ist dann immer von Fall zu Fall. Man ist ja froh, wenn der so Ex-Kathedra sagt, schützt die Natur und denkt an eure Würde, ihr lieben Eliten dieser Welt, damit ihr sozusagen auch im Jenseits eine gute Zeit habt. Da freut man sich dann und dann wiederum, wenn Herr Wölki sagt, das ist jetzt Protestantismus, dann findet man es nicht so schön. Also diese Balance, und da bewundere ich den. Ich meine, dieser Papst ist eben ein Schlitzohr und er ist ein Politiker und er hat soziale Erfahrungen anders als viele andere vor ihm. Und ich sehe diesen Drahtseilakt mit großem Interesse.
Und er ist unberechenbar und er tänzelt immer mal vor und auch wieder ein Stück zurück.
Ich fasse mal zusammen, Schlitzohr, der gerne tänzelt. Friederike Sittler, immer wieder mit Antworten zu diesen Themen in dieser Sendung. Herzlichen Dank für den Besuch. Wer weiß, vielleicht schon morgen wieder. Wenn man keine neuen Ideen hat für Lösungen von Problemen, kann man es ja immer noch mal mit alten Ideen probieren. Die Werkswohnung erlebt offenbar eine kleine Renaissance. Heute wurde eine Studie vorgestellt, die diese Entwicklung untersucht. Das Thema recherchiert heute Gabi Wuttke für uns im Newsroom. Jetzt hier bei uns auch im Studio. Erste Einschätzungsfrage aber an Matthias Gräfrath. Sie haben ja auch in Buchform immer mal wieder sich mit Fragen der Arbeit beschäftigt, der Arbeitswelt. Wenn der Chef zum Vermieter wird, also Wohnung für Mitarbeiter bereitstellt, ist das eigentlich ein guter Ansatz?
Das muss man, glaube ich, historisch auseinandernehmen. Ich meine, zu der Zeit des Fordismus oder bei uns war es eben der Kruppismus, also die großen Werke.
Krupp,
der Kruppsche Werksfeudalismus. Mhm. Zu der Zeit, als es also große Werke gab, die stabil waren, wo man wusste, da gehen die Kinder auch da arbeiten, wo die Eltern gearbeitet haben. Oder ich habe es erlebt in Zlin, in der Slowakei, wo Bata eine ganze Stadt hingebaut hat mit damals sehr modernen Wohnungen in den 20er Jahren. Da machte das irgendwie Sinn. Aber in einer Zeit, in der die Arbeitsverhältnisse prekär sind und die Unternehmen weltweit wandern, wenn es irgendwo anders billiger zu machen geht, ist das ein Problem. Kann man es auf jeden Fall nicht an das Werk binden? Und meine Vermutung wäre, wo es passiert, als Werkswohnung direkt, da wird das so Google-Apple-mäßig sein für die, wie heißt das, für die High-Achiever. Mhm. Die kriegen dann irgendwie eine Fünf-Zimmer-Wohnung geboten, damit sie überhaupt kommen. Aber wie das jetzt mit den Paketboten und diesen Leuten ist, wie soll man die unterbringen in einer Werkswohnung? Da gibt es kein Werk mehr, also auch keine Werkswohnung.
Ich schaue auf Gabi Wuttke, ob es auf diese Fragen, die Matthias Griffrath hat, Antworten gibt.
Es gibt Antworten. Ich würde Ihnen auf jeden Fall, nachdem ich diese Broschüre durchgelesen habe, insofern widersprechen, als dass das Ziel ist, dass Menschen zwar mit einem klaren Arbeitsvertrag, also stabilen finanziellen Verhältnissen, aber durchaus nicht in der Higher Class, sondern Polizisten, Krankenpfleger, Polizistinnen natürlich auch, einen verbilligten Wohnraum bekommen. Allerdings haben Sie natürlich recht, die historische Dimension, die das mit ThyssenKrupp und BASF ab Mitte des 19. Jahrhunderts hatte, hat es in diesem Falle nicht, sondern da ist eine große Not. Und es ist natürlich, das wurde heute bei der Vorstellung der Studie auch deutlich, kommt noch ein weiteres Problem, nämlich dass Baugrund rar ist und deshalb gerade die Deutsche Bahn, aber auch BASF, Stadtwerke in Deutschland oder der Flughafen München jetzt kooperieren mit Wohnungsunternehmen, also nicht Bauherren, Baufrauen werden, sondern kooperieren, wobei, wenn ich es richtig gelesen habe, es ja schon reichlich bizarr ist, dass die Deutsche Bahn mit Vonovia kooperiert und kooperieren möchte weiterhin. Das genau ist das Wohnungsunternehmen, an denen in Zeiten des Neoliberalismus die Deutsche Bahn ihre ganzen Immobilien verscherbelt hat.
Ich meine, das macht das Dilemma deutlich, was da in den 90er und 0er Jahren passiert ist. Ne? Also, dass ganz viel öffentliches Gut verkauft wurde und dass wir uns jetzt im Prinzip diese Dienstleistung teuer zurückkaufen müssen.
Sünden wieder gut machen und das ist denn teuer mit Zins und Zinseszins. Aber meine Frage, Frau Wuttke, das ist im Wesentlichen, scheint es auch auszugehen von staatlichen oder staatsnahen Unternehmen.
Ganz genau.
Also in die Privatwirtschaft ist das noch nicht so richtig gedrungen.
Na, mit BASF hätten wir das Stichwort, die entdecken es wieder, so wie die Deutsche Bahn es dann letztlich ja auch ein Stück weit wieder entdeckt. Aber tatsächlich verstecken sich da keine Start-ups oder es ist auch nicht Facebook dabei, es ist auch nicht Google dabei, glücklicherweise sage ich mal, sondern es sind tatsächlich alteingesessene Unternehmen beziehungsweise öffentliche Unternehmen, die diese Idee wiederentdecken, aber neue Kooperationsformen finden müssen, weil eben Bauland teuer ist.
Die sie wiederentdecken, weil ja eben genau das, diese Situation ist ja viel diskutiert, Wohnraum zu teuer ist und mittlerweile für Unternehmen das auch eine Wettbewerbsfrage ist beim Fachkräftemangel, zu sagen, wir haben nicht nur einen Job für dich und deine Familie, sondern auch noch eine Wohnung.
Das ist natürlich eine ambivalente Geschichte. Also ich hätte gelesen gestern oder heute, dass die Stadt München im Grunde Neuansiedlung und deshalb kam ich auf Google und Apple, die wollen kommen und dann sind auf jeden Fall Überlegungen im Gange, dass die Stadt dann sagt, wenn ihr kommt, dann müsst ihr aber auch Wohnraum schaffen und nicht nur irgendwelche Bürotürme hinbauen. Das ist dann einerseits erfreulich für die, die dann möglicherweise eine halbwegs billige Wohnung haben, aber diese komische Vermischung von Staat und Öffentlichkeit, nachdem man eben, wie Sie sagten, Herr Frenzel, alles erstmal verscherbelt hat, ist natürlich irgendwie auch eine traurige Geschichte. Ja. Ich denke dann immer an die Weimarer Republik, die ja nicht nur architektonisch richtungsweisend war, was den Städtebau angeht, sondern da ist, ich habe es mal nachgeguckt, zwischen 1919 und 1932, 81% der Neubauten waren direkt oder indirekt staatlich finanziert. Was haben wir da für eine Kultur aufgegeben? Ja?
Das ist ja auch eine Forderung, dass man sich jetzt staatliche Unterstützung wünscht, was Experten, also Immobilienökonomen, strikt ablehnen, weil sie sagen, wenn das etwas ist, um Fachkräfte zu angeln, warum sollte dann die öffentliche Hand auch noch was dazugeben? Aber was sie auch am Anfang gemutmaßt haben, es scheint so zu sein, dass für Angestellte des öffentlichen Dienstes die Mietverhältnisse in diesen Fällen nicht begrenzt wären, so wie ja für Beamte, die alimentiert werden sowieso, die stehen ja immer auf der Sonnenseite des Lebens, aber dass es ansonsten immer von der Länge von Werksverträgen, Stichwort Globalisierung, abhängt, wie lange dann jemand wohnen darf.
Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, was mit Retouren passieren kann, also mit den Paketen, die man dem Versandhändler zurückschickt, weil einem das Produkt nicht gefallen hat. Wenn Sie noch nicht davon gehört haben, dann sind Sie bestimmt geschockt. Viele Versandhändler werfen diese Pakete ungesehen und ungeöffnet direkt in den Müll, weil es teurer wäre, sie zu bearbeiten und wieder zu lagern, als eben direkt wegzuschmeißen. Matthias Gräfrath, die Bundesregierung will dagegen etwas tun. Das war heute Thema im Kabinett, will das im Prinzip als Möglichkeit verbieten. Das ist gut.
Ja, es ist gut und es ist eins der vielen Gesetze, wo man was Gutes tun kann, ohne dass man jetzt eine Gegenfinanzierung gleich bringen muss. Die Sache finanziert sich selbst. Ich meine, es ist natürlich ein Skandal.
Ich meine, das Perverse ist natürlich, in der kapitalistischen Logik könnte es dazu führen, dass Produkte etwas teurer werden, ja, wenn sie nicht mehr weggeschmissen werden.
Das wäre doch gut, auch wenn man die Leute wüssten, sie müssen mehr bezahlen dafür, weil die Retoure, das wäre der nächste Schritt, dass die Retoure teuer wird. Da müsste dann DHL vielleicht mit dem Minderheitsaktionär der Bund vielleicht oder KfW auch was machen können. Aber dass sozusagen von 490 Millionen Paketen 20 Millionen Pakete zurückgeschickt werden und von denen wiederum ein Großteil geschreddert wird, Greenpeace hat das mal untersucht, das ist natürlich ein Skandal. Und insofern denke ich, ist das ordnungspolitisch in Ordnung. Und das dürfte aber eigentlich nur ein erster Schritt sein, weil wo es natürlich noch viel skandalöser ist, dass selbst, ich denke, Biomärkte Zeug, was abgelaufen ist, wegschmeißen und keiner an die Container ran darf, um es sich rauszuholen.
Genau, das wäre so eine Überlegung.
Die ging mir
durch den Kopf, dass man sagt, zum Beispiel bei diesen, ich nenne jetzt mal ein Unternehmen, Amazon, ja, dass man da bei dem Versandhandel sagt, hier sind die großen Container und es gibt sicherlich genug Menschen mit Bedürftigkeit, die sagen, dann gucke ich mal durch, was es da gibt.
Ja, man könnte es sogar verkaufen. Also dann kommt in eine große Halle, in die Regale wird verkauft. Das ist dann die B-Ware, die da verkauft wird. Das könnte natürlich zu allerlei, sagen wir, Münchhausen-Eugenspiegelschen Geschichten führen. Man bestellt sich was, man schickt es zurück, dann ist es B-Ware, dann geht man hin und kauft es. Dann hat man es erst schon mal anprobiert und kauft es dann billiger. Aber dass der Skandal des Wegwerfens sozusagen angegangen wird, das finde ich gut. Mhm. Bei Lebensmitteln finde ich es eigentlich noch viel besser und wichtiger. Und das Dritte ist, das Ganze hat ja auch eine verkehrspolitische Bedeutung, also die Verstopfung unserer Städte, die würde damit vielleicht ein bisschen, wenn es dann teurer wird, ein bisschen korrigiert. Also das Verursacherprinzip auf allen Gebieten, das wäre auch für die nächste schwarz-grüne Bundesregierung.
Ich hab gedacht, jetzt träumen Sie wirklich.
Ein guter Aufschlag für das erste Gesetzespaket, was wir dann gerne entgegennehmen würden und nicht zurückschicken.
Matthias Gräfrath hat ja gerade schon etwas illusorisch von Rot-Grün auf Bundesebene gesprochen.
Das war ein Versprecher.
Ja,
rechne nicht damit.
Es gibt so unrealistische, zumindest unrealistisch klingende Dinge, die es dann doch wirklich gibt. Es gibt zum Beispiel einen dänischen Oberbürgermeister in Deutschland, nämlich von Rostock. Herr Gräfrath, ich danke für Ihren Besuch hier heute.
Ja, und Rot-Grün geht nur mit einem zweiten Rot.